Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt.
Hallo und willkommen bei Geschmacksmuster, dem Podcast der Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Und begrüßen darf ich heute Maria Manek. Hallo, schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich auch, dass ich da bin.
Ja, und zu Beginn würde ich dich kurz vorstellen und dich natürlich einladen, dann zu ergänzen, wenn ich was Wichtiges vergesse oder vielleicht auch einfach falsch erzähle. Und zwar, du hast hier an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg studiert, und zwar Computervisualistik, und bist unter anderem Mitgründerin der Silver Seed Games gewesen. Mhm. Also die gab es, glaube ich, so 8 Jahre und heute nicht mehr.
Ja, genau.
Genau, da warst du dabei, arbeitest aber auch als freiberufliche Fotografin, aber auch als Dozentin und Seminarleiterin hier an der Uni. Und dann geht es noch viel weiter mit ehrenamtlichem Engagement. Unter anderem Games-Redakteurin warst du. Du warst in verschiedenen Jurys tätig, also unter anderem den Deutschen Entwicklerpreis, um mal so einen großen Namen zu nennen, German Dev Days und so weiter. Und hast natürlich noch verschiedene andere Sachen in dem Bereich gemacht. Ja, fühlst du dich da gut getroffen?
Ja, das hast du sehr gut formuliert.
Ja, okay. Ich denke, aus der Vorstellung hat man jetzt ein paar Mal mitbekommen, dass Gaming, Games-Branche für dich irgendwie ein Thema ist. Also Silver Seed Games war eine Firma, mit der ihr selber Spiele entwickelt habt?
Ja, genau. Also wir waren 8 Jahre lang tätig im Bereich digitale Unterhaltungssoftware mit gesellschaftlichem Mehrwert. Also es ging so in die Richtung Gamification, Educational Games, Serious Games, beispielsweise im Bereich Demenzforschung. Wir haben noch eine Lernplattform für eine Jagdschule gemacht. Also wir sind da wirklich in sehr vielfältige Bereiche eingetaucht. Und das war auch immer, es war sehr spannend. Man hat immer wieder was gelernt. Es war sehr abwechslungsreich, und kleine Projekte mag ich sowieso.
Okay, spannend. Ja, ein paar Sachen kenne ich auch noch. Da durfte ich früher mal drüber berichten. Aber das ist ja das Berufliche. Vielleicht dann als erstes mal die Frage ins Private. Ist Gaming für dich privat ein Thema? Gibt es so Sachen, die du gern spielst oder was du aktuell vielleicht auch gerade spielst?
Also aktuell spiele ich sehr viele Horror-Adventures. Horror ist sowieso ein Genre, was mich in Film- und Videospielen immer wieder begleitet hat. Und aktuell habe ich ein bisschen mehr Zeit. Also habe ich mir sehr viele Indie-Games zugelegt. Und ich glaube, das, was ich am besten fand in der letzten Zeit, war The Signifier. Das ist ein etwas umfangreiches Game, wo es darum geht, in Erinnerungen von Personen einzutauchen, um einen Kriminalfall zu lösen. Mhm. Genau, und ich bin seit kurzem, seit der Gamescom, hat es sich ergeben, dass ich beim Online-Magazin Adventure-Treff tätig bin. Oh. So kann ich dann quasi auch die Spiele, die ich jetzt zocke, mit dem Nützlichen verbinden, also Berichte darüber schreiben.
Oh, cool. Ja, Glückwunsch.
Danke.
Das klingt gut. Und vom Privaten jetzt vielleicht wieder zurück ins Berufliche. So, hast du da so ein bestimmtes Projekt oder so ein Lieblingsgame in Erinnerung, was ihr gemacht habt?
Mhm. Ich habe ja schon gesagt, wir haben viel mit gesellschaftlichem Mehrwert gemacht. Mhm. Bei den Spielen, die ich privat spiele, geht es halt auch oft in diesem Bereich. Auch oft Mental Health. Also ich mag Spiele, die halt wirklich zur Sensibilisierung und zur Aufklärung sind, mit diesem Horroraspekt verbunden. Mhm. Und mein Lieblingsprojekt, was wir damals bei Silver Seed Games hatten, das schlug in dieselbe Sparte. Das hieß Traces. Und war ein Spiel, was aus meiner Masterarbeit entstanden ist, mit einer Förderung von der Mitteldeutschen Medienförderung. Und da ging es darum, Aspekte rund um die Themen Depression und Schlaf und Träume zu vermitteln, wie es miteinander zusammenhängt innerhalb einer Horrorgeschichte über einen jungen Mann, der selbstständig ist, und seine Freundin geht ins Auslandssemester, und dann kommen halt ganz viele alte Ängste von ihm hoch, Traumata, die sich auf seine Albträume niederschlagen, und das Ganze wird dann zu einem nicht sehr schönen Kreislauf. Und das Schönste, was ich an dem Spiel fand, natürlich neben dem Charakter, dass man Aspekte vermittelt, dafür sensibilisiert und das aus meiner Masterarbeit entstanden ist, ist, dass ich das Spiel handgezeichnet habe digital. Das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung.
Oh, wow. Also es klingt ziemlich anspruchsvoll, also handwerklich und inhaltlich. Kann man das heute noch spielen? Mal so?
Ich glaube, das ist nirgendwo verfügbar, leider.
Ah, schade.
Also außer auf meinem PC.
Okay, wer es gespielt hat, ich hoffe, ihr hattet ich weiß nicht, kann man bei sowas Spaß dann sagen? Ist sicherlich ein Spielspaß, aber es ist ja schon auch ernste Themen, die ihr da angerissen habt.
Ja, aber die ernsten Themen, die werden ja erst später im Spiel vermittelt und auch eher tangentiell. Also nicht, dass man den Spieler so reinwirft, von wegen, du musst jetzt etwas über Depressionen lernen, sondern dass man wirklich in diese Geschichte reingeführt wird und das Interesse geweckt wird anhand der Story.
Klingt, wie gesagt, sehr spannend und anspruchsvoll. Ich würde aber vielleicht an dem Punkt so quasi mal einen Schritt zurück machen und mit dir gern mal so ein bisschen allgemeiner auf das Thema Gaming, also auch in Deutschland schauen. Jetzt, wo ich mal jemanden habe, der in dem Bereich so viel gearbeitet hat und so viel Erfahrung hat, dachte ich, gucken wir uns mal so ein paar Sachen aus dem aktuellen Branchenbericht von Game an, also dem Verband der deutschen Games-Branche, ganz konkret vom Jahresreport, also dem aktuellen von 2025. Weil ich denke, da sind ein paar interessante Zahlen drin, die wahrscheinlich auch nicht jeder so kennt. Die ersten zwei Sachen, die ich sehr spannend fand, ist, dass wir mittlerweile ca. 37,5 Millionen Menschen in Deutschland haben, die Spiele spielen, also über alle möglichen Systeme hinweg, mobil bis zum PC. Und dass das Durchschnittsalter der Spielenden mittlerweile bei 39,5 Jahren liegt. So, ich glaube, das sind so Zahlen, die man jetzt vielleicht nicht so unbedingt erwartet hätte. Aber vor diesem Hintergrund, wie hat sich denn aus deiner Sicht vielleicht auch in den letzten Jahren das Thema Gaming und auch die Games-Branche entwickelt? Ist das größer geworden?
Es ist auf jeden Fall größer geworden und ich habe halt auch bemerkt, dass die Spiele vielfältiger geworden sind. Also nicht nur im Indie-Bereich, sondern auch durch die technische Entwicklung von VR-Geräten, AR-Geräten, mehr fotorealistischer Grafik, dass es mehr Möglichkeiten gibt, dass Videogames auch mehr in der Medizin Anwendung gefunden haben. Also sowohl auf der Gamescom als auch bei den German Dev Days habe ich Projekte gesehen, die sich beispielsweise um die Reha von Personen, die eine Gliedmaße verloren haben, gekümmert haben, oder für Personen mit Sehstörungen. Und das finde ich halt super, dass man diese Medien halt über den Zweck, den sie mal hatten, halt hinweg benutzt. Weil das Medium Computerspiel ist, ja, es hat super viele Potenziale. Ich sehe halt auch anhand von Indie-Spielen, dass wirklich sehr viele experimentelle Sachen entwickelt werden, die man nicht kommerziell machen kann, die halt eine ganz kleine Zielgruppe haben, aber wo es sich halt wirklich lohnt, da mal reinzuschauen, weil es halt Sachen sind, die man sonst nicht erleben kann. Ich habe auch weiterhin festgestellt, dass es mehr Awareness- und Mental-Health-Themen gibt, die innerhalb von Videospielen verwertet werden. Und als Jurymitglied des Deutschen Entwicklerpreises habe ich halt auch positiv gemerkt, dass es eine neue Kategorie gibt seit 2 Jahren, und zwar Games Beyond Entertainment. Da haben wir uns die letzten Jahre Spiele angeguckt, die beispielsweise in die politische Richtung gingen oder auch Mental Health, Awareness, Aufklärung. Das ist halt super spannend.
Also da muss ich auch sagen, das ist auch so eine Wahrnehmung, weil du vorhin euer Spiel quasi angesprochen hast. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das eine absolute Seltenheit gewesen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es heute mehr Spiele gibt, die sich halt mit solchen teilweise auch sehr persönlichen Themen auseinandersetzen und auch so mit Traumata. Und das finde ich schon beeindruckend, dass das halt auch mittlerweile fast ein fester Bestandteil so von einem Repertoire an Spielen ist und sein kann. Plus halt noch diese ganzen Serious Games, die es so zusätzlich gibt.
Ja, du erreichst halt mit dem Medium-Spiel Zielgruppen, die sich sonst einem bestimmten Thema nicht so widmen würden oder wo die Schwelle sehr hoch ist. Aber das Medium findet halt bei jüngeren Zielgruppen eine größere Akzeptanz. Das heißt, wenn du die Spiele richtig gut machst, sind geschichtliche oder politische Themen einfach viel besser greifbar. Was ich noch ergänzen wollte, es gibt halt noch Entwicklungen in ganz andere Richtungen.
Ja,
wie beispielsweise, als wir auf der Gamescom waren, waren wir im Retro-Bereich und es werden tatsächlich neue Spiele für C64 und Co. entwickelt. Was halt richtig geil ist, natürlich mainly über Kickstarter-Kampagnen.
Ja.
Was man auch nicht vergessen sollte, der E-Sport entwickelt sich natürlich auch immer weiter. Das ist halt längst nicht nur, wir zocken jetzt ein bisschen kompetitiv auf einer LAN-Party gegeneinander, sondern da stecken ja wirklich richtige, komplexe Strukturen dahinter. So Trainingspläne, Strategiearbeit, Ernährungs- und Gesundheitscoaching, psychologische Betreuung, physische Sporteinheiten. Und der E-Sport-Bund, den ich seit der Gründung auch fotografisch immer wieder begleite, der hat eine ganze Akademie darüber gegründet, was ich halt wahnsinnig toll finde. Aber wir haben halt in Deutschland immer noch damit zu kämpfen, dass der E-Sport wirklich als Sport akzeptiert wird und das Ganze gemeinnützig wird.
Ja, da gebe ich gern den Hinweis an alle, die die Folge gerade hören. Also auf der Seite des E-Sports-Bund Deutschland, also esbd.de, kann man sich, glaube ich, auch gerade über die ganze Pressearbeit ein gutes Bild machen, wie da der aktuelle Stand ist so und der Kampf, glaube ich, auch um Anerkennung des E-Sports als, ich sag mal, offizielle Sportart in Deutschland. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob wir vielleicht die Gamescom mal kurz erklären sollten. Mir ist sie, glaube ich, ein Begriff, dir ist sie ein Begriff, aber vielleicht mal kurz für unsere Hörer, magst du?
Mal gucken, ob ich das gut zusammengefasst bekomme. Also die Gamescom ist die größte spielebezogene Messe hier in Deutschland, die einmal jährlich im August stattfindet. Sie hat natürlich einen sehr großen Entertainment-Bereich. Das heißt, Konsumenten können da hinkommen und sich die neuesten Games anschauen, sie testen, kriegen Goodie-Bags und feiern da quasi das Medium-Spiel. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch noch den Business-Bereich, der auch für mich immer sehr relevant ist zum Networken oder sich innerhalb der Pressearbeit Spiele wirklich im Hands-on anzugucken, mit ihren Entwicklern zu sprechen. Die Gamescom ist aber auch super gut, damit Indie-Entwickler eine Plattform haben, ihre Spiele auszustellen und vielleicht einen Publisher zu finden. Mhm. Und mittlerweile sind auch viele andere nicht spielebezogene Unternehmen da, um Jobs anzubieten. Und wer war da? Die USK, Fairschau, der BND und ja, viele andere Unternehmen.
Ja, das fand ich auch ganz interessant in der Berichterstattung über die Gamescom. Ich glaube, mittlerweile sind sie, glaube ich, sogar die größte spielebezogene Messe weltweit. Also gerade nachdem, glaube ich, die E3 in den USA auch aufgehört hat. So, aber da kann ich mich gerade auch irren. Aber ich finde, das Thema Indie, was du jetzt auch angesprochen hast, ist, glaube ich, ein guter Punkt für die nächste Aussage aus dem Branchenreport oder aus dem Games-Report. Und zwar wurde da gesagt, 9 von 10 Games-Unternehmen sehen dringenden Handlungsbedarf bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. Also wie schätzt du den Standort hier ein? Also ist es berechtigt, jetzt hier über Handlungsbedarfe zu reden? Braucht es da vielleicht wirklich mehr?
Ich greife mal den Branchenreport nochmal auf. Okay. Und zwar, naja, Sachsen-Anhalt ist an Platz 14 von 16 also in der Rangliste der besten Games-Standorte in Deutschland. Mhm. Und das sagt schon viel aus. Als wir damit gegründet haben, war eins unserer Ziele, auch den Standort Magdeburg, Sachsen-Anhalt bzw. Mitteldeutschland ein bisschen attraktiver zu machen für die Games-Gründung, für Games-Förderung. Und naja, es ist halt immer noch so. Ich meine, wir haben mittlerweile sehr gute Unternehmen hier, sehr gute Spieleunternehmen, wie zum Beispiel Just2D, die mit Drover ein sehr, sehr gutes RPG rausgebracht haben, was ein wirklich gutes Standbein für Magdeburg setzt. Es muss aber noch viel gemacht werden. Also ich habe 2012 für einige Jahre im Ecgamics e.V. an der Uni Magdeburg mit die Spielelehre hier aufgebaut. Es ist aber nur ein Profilgang für Informatik. Aber wir haben, wie gesagt, dieses Standbein schon. Ich würde mir nur wünschen, dass es wirklich mehr ausgebaut wird, dass wir einen kompletten Studiengang haben zum Thema Spieleentwicklung. Wir hatten von 2002 bis 2007 sogar eine Games-Professur und ich glaube, es war sogar die erste Games-Professur in Deutschland, hier an der OFGU. Oh, okay. Der ist dann leider in ein anderes Land gewechselt. Mhm. Das war der Mike Masuch. Das war auch ein großer Teil, wieso ich im Endeffekt angefangen habe, Computervisualistik zu studieren und war dann halt sehr schade, dass er gegangen ist. Abgesehen von der Ausbildung würde ich mir auch wünschen, dass es mehr Fördertöpfe gibt für Sachsen-Anhalt, so dass vielleicht auch Entwickler unterstützt werden, die ihre Spiele entweder innerhalb des Studiums oder auf einem Game Jam entwickeln und dann die Möglichkeit haben, das wirklich weiter zu produzieren.
Da kann ich, glaube ich, kurz ergänzen. Also Just2D, die du genannt hast, soweit ich weiß, hatte Drover auch, ich glaube, Bundesfördermittel in der Umsetzung. Also man sieht, dass das, glaube ich, schon hilfreich ist, wenn man auf sowas zugreifen kann. Und man muss ja auch sagen, ich glaube, sie sind mit Drover sogar relativ erfolgreich bei Steam gestartet. Ja. So, man kann halt hoffen, dass vielleicht auch über solche Publishing-Plattformen das natürlich auch einfacher wird, irgendwie Spiele zu den Spielern zu bringen. Wo ja in den letzten Jahren, muss man sagen, ja auch viel passiert ist. Und auch die Indie-Arena oder Indie-Arena-Boost auf der Gamescom wächst, glaube ich, jedes Jahr. Ich glaube, die hatten jetzt wieder einen neuen Rekord in der Größe und der Anzahl der Ausstellenden. Aber klar, also wenn du sagst Platz 14, das ist natürlich schon eine Sache, wo man sagt, da gibt's wahrscheinlich was, was man tun kann. Ich schaue gerade, Lehre, Studium hast du schon angesprochen. Ich glaube, die Hochschule Harz ist da auch relativ gut dabei, was so, ich glaube, Studiengänge in Richtung Gaming angeht. Weißt du da mehr?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf der Add-on damals auch Vorträge gehalten.
Stimmt, da gab es auch eine Konferenz, oder ich weiß nicht, die gibt es noch? Nee, die gibt es, glaube ich, nicht
mehr. Ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber einige Kommilitonen von mir sind halt auch dorthin gewechselt, nachdem sie den Bachelor bei uns abgeschlossen haben, um halt wirklich nochmal das Spielethema vertiefen zu können.
Ich meine, das ist, glaube ich, auch mittlerweile ein unglaublich umfangreiches Thema. Also man hat ja sowohl Menschen, die sich für, ich sag mal, Schreiben interessieren, also die Geschichten entwerfen. Ist ja nicht nur jemand an einer, ich sag mal, 3D-Engine, der was baut, sondern du hast Sprecher, Dramaturgie und so weiter. Deswegen ist wahrscheinlich auch nicht immer so der eine Einstieg in so eine Branche. Du hast jetzt Computervisualistik genannt. Ich denke, man trifft auch viele andere Menschen, also bestimmt auch viele Autodidakten mittlerweile.
Ja, das auf jeden Fall. Also dadurch, dass Videospielentwicklung so unglaublich interdisziplinär ist, ist quasi für jeden was dabei. Mein guter Freund von mir, der hat vorher Autos verkauft. Und jetzt hält er in Dubai Vorträge über Marketing und Sales in Videospielen.
Okay, interessanter Werdegang. Aber Vorträge halten ist ein gutes Stichwort oder ein guter Stichpunkt. Da wollte ich nämlich auch mit dir noch mal drüber reden. Wir haben jetzt ein bisschen so auf die Branche geguckt, wie sich das entwickelt, wo man auch mehr machen könnte. Aber wie gesagt, du bist ja nicht nur an der Uni als Dozentin tätig oder hältst da Vorträge, sondern auch bei anderen Veranstaltungen. Und da habe ich mir zwei Sachen rausgesucht, zwei Vortragstitel, die du gehalten hast, jeweils bei den German Dev Days, einmal 2019 und 2023. Das erste ist Destruktives Selbst über den Einfluss von Selbstwert auf Teamfähigkeit, Kommunikation und Leistung. Und der zweite Vortrag war Dark Night of the Soul über Depressionen, Firmengründung und die Lust am Leben. Das sind jetzt, glaube ich, nicht unbedingt Themen, die jede gleich mit dem Bereich Gaming verbindet. Vielleicht als Einstieg, worüber sprichst du da und warum ist das aus deiner Sicht wichtig oder auch vielleicht für dich wichtig, darüber zu sprechen?
Also ich habe gemerkt, dass über Schattenseiten wenig geredet wird. Generell über psychische Probleme, vielleicht unter verschlossener Tür, unter vorgehaltener Hand. Leute sprechen aber nicht so gerne drüber, aber die Themen sind sehr wichtig. Sie waren auch für mich immer sehr wichtig in meinem Leben. Ich habe auch sehr viel Erfahrung gemacht mit Selbstwertproblemen, mit Depressionen, mit meiner Neurodivergenz auch in Sachen ADHS. Und irgendwann habe ich mir gesagt, nachdem ich auch die erste Therapie angefangen hatte, ich möchte darüber gerne aufklären, weil das, was ich als Takeaway aus meiner Therapie nehme oder das, was ich über mich selbst erfahre, möchte ich in dem Sinne weitergeben, dass andere Personen sich vielleicht Zeit sparen, dass sie so eher den Aha-Effekt haben als ich. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass es Menschen auf ihrem Werdegang schneller, besser geht, als es bei mir ist, dann ist mir das allemal wert. Und ich musste mich auch an dieses Thema erst ein bisschen ranarbeiten, weil nachdem ich so in meiner Therapie auch über Depressionen und so weiter geredet hatte, also auf der einen Seite war dieser Drang da, über diese Themen zu reden. Auf der anderen Seite war aber auch so, also es ist schwierig für mich, weil das halt auch, es fühlt sich wie eine Art Stempel an. Deshalb habe ich zuerst mit dem Thema Selbstwert angefangen, weil das Thema allgemein besser greifbar ist. Und später kamen dann Themen dazu, wie natürlich Depression, Hochsensibilität, Neurodivergenz, weil ich mich dann auch besser gefühlt habe, mit diesen Themen an die Öffentlichkeit zu gehen. Also beispielsweise in diesem Vortrag über Depressionen geht es halt auch um mich, wie ich in der Kreativbranche mentale Problematiken erlebt habe, wie ich auch dazu kam, meine erste Krankschreibung zu machen, wie ich mich dabei gefühlt habe, und auch zu zeigen, dass ich jemand bin, der natürlich sehr prominent auch in der Öffentlichkeit steht, eine ganz andere Seite hat. Und den Leuten zu sagen, was ihr alles seht, ist nicht das, was halt wirklich los ist. Und dann habe ich auch mal ein Bild gezeigt, wo ich halt total verheult in der depressiven Episode bin. Einfach um es greifbarer zu machen und um zu zeigen so, hey, ihr seid nicht alleine und wir können einen geschützten Rahmen finden, in dem wir auch darüber reden. Nach den Vorträgen sind auch viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, wow, finden das einfach toll und ich fühle mich abgeholt und Mensch, du hast mir jetzt Impulse gegeben, wo ich für mich selbst auch in meinem Leben schauen kann, ob es auf mich zutrifft. Und das gibt mir wieder sehr viel. Und dann tauscht man sich ein bisschen aus und man lernt voneinander. Es ist ja nicht so, dass ich etwas sage und das ist halt die komplette Wahrheit, sondern dass die anderen Leute wieder auf mich zukommen, ich mir ihre Geschichte anhöre und ich für mich selbst auch sagen kann, wow, okay, das hat für mich wieder einen Impuls gegeben, der mich selbst weiterbringt.
Ja, das wollte ich dich eigentlich eh fragen, welche Reaktionen du da bekommst, weil ich kann mir vorstellen, man bewegt sich ja auch, ich sag mal, ein Stück weit in einer Zeit, in einer Branche, wo es viel darum geht, irgendwie Performance, ne, in bestimmten Situationen zu funktionieren, sich auch immer wieder auf neue Situationen einzustellen. Crunch Time ist gerade in der Spieleentwicklung auch immer wieder ein Thema, wo das vielleicht auch eher unangenehm ist, wenn vielleicht dann jemand kommt und sagt, na, vielleicht haben wir hier ein Problem, also vielleicht fordern wir manchmal ein bisschen zu viel von uns. So. Aber es klingt ja so, als ob dann durchaus auch Leute das dankbar aufnehmen.
Die Games-Branche ist wahnsinnig aufgeschlossen. Deshalb liebe ich die auch so sehr. Die Menschen, die da arbeiten, sind sehr, sehr divers, reden gerne über Dinge, aber man muss sie halt auch erst abholen und ihnen zeigen, du darfst darüber reden, ich nehme dich ernst. Wir können uns auf Augenhöhe unterhalten. Es gibt leider auch sehr viele Firmen, wo sowas nicht ernst genommen wird. Habe ich halt auch selbst erlebt und genau deshalb rede ich auch über solche Dinge. Aber wie gesagt, die Games-Branche ist demgegenüber sehr aufgeschlossen.
Das ist ja schon mal gut zu hören und wie gesagt, das waren ja nur exemplarisch zwei Vorträge, die ich rausgesucht hatte. Du hast ja schon viel mehr gemacht. Aber vielleicht vor diesem Hintergrund, also ich habe jetzt auch mitbekommen, das ist auch für dich ein persönliches Thema. Aber denkst du, da müsste vielleicht noch mehr passieren? Also ich meine, Vorträge sind cool und es ist auch gut, wenn Leute darüber sensibilisiert werden. Aber vielleicht gibt es noch mehr, was man machen kann, vielleicht auch bei den Firmen selbst.
Ja, absolut. Also Firmen müssten dahingehend auch gecoacht werden, dass sie wissen, wie gehe ich denn mit dieser Thematik überhaupt um, Neurodivergenz, Mental Health, Probleme, Depressionen, kann ich da auch präventiv Arbeit machen, wie dass ich meinen Mitarbeitern anbiete, wenn nötig, ins Homeoffice zu gehen oder sich Auszeiten zu nehmen, ihnen Hilfsangebote bzw. Gesundheitsangebote zu machen, wie Unterstützung bei Fitnessstudio-Besuchen beispielsweise. Es fängt ja auch bei ganz kleinen Sachen an. Wie auch, dass man fragt, was möchtest du für einen Arbeitsplatz haben? Was für Bedürfnisse, was für Anforderungen hast du denn? Und dadurch, dass ich auch nicht ganz so positive Erfahrungen in meinen Jobs gemacht hatte, habe ich dann auch mich dazu entschieden, eine Weiterbildung zum psychologischen Personal and Business Coach anzufangen. Einfach, weil ich was bewegen möchte in dieser Richtung.
Also es ist auch für dich was, wo du weiter dran bleibst und
auf jeden Fall
mehr noch kommen wird. Was ich mich da gefragt habe, also mit der Diagnose ADHS oder auch wenn man sich mit dem befasst, was das quasi auch für einen Menschen bedeutet und dann aber quasi auch dem Arbeitsfeld, ich sag's jetzt mal allgemein, Kreativität, wie geht das für dich zusammen? Passt das zusammen?
Es passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Okay. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits ist das eine Superkraft, andererseits lähmt es einen auch häufiger. Also bei mir beispielsweise war es so, ich habe mich öfter gefragt, wieso ich denn so depressive Episoden aus dem Nichts bekommen habe. Also es ist irgendwie nichts passiert. Und auch wenn so Leute gesagt haben, wieso geht's dir denn jetzt irgendwie nicht gut? Kannst du das beschreiben? Ich so, ich weiß es nicht. Dann war das bei mir unter anderem der Fall, weil ich überreizt war. Ich habe schon gesagt, ich bin hochsensibel. Ich musste mir oft anhören, wieso weinst du denn jetzt schon wieder? Und wieso bist du denn so mäkelig? Und lass dir doch mal ein dickeres Fell wachsen. Viele Sachen haben mich runtergezogen, obwohl ich gar nicht wusste, dass es für mich so schlimm ist. Und das ADHS wurde bei mir halt auch letztes Jahr erst diagnostiziert. Das hat sehr lange gedauert. Hat aber dann sehr viel erklärt. Beispielsweise, ich bin jemand, ich bin sehr intrinsisch motiviert. Ich habe 1000 Ideen, fange auch in einem Jahr, weiß ich nicht, 10, 20 neue Hobbys an, was mich unglaublich erfüllt. Ich kann mir dann innerhalb von kurzer Zeit sehr viel Wissen anarbeiten, ziehe dann aber oft die Sachen nicht so komplett durch. Und da habe ich mich auch mal gefragt, wieso ist das denn so? Was ist denn falsch mit mir? Wieso vertrage ich denn Koffein nicht so gut? Wieso werde ich davon müde? Und nachdem ich auf das Thema ADHS gekommen bin, war das denn so, es war so eine große Offenbarung. Auf einmal hat das alles irgendwie Sinn ergeben. Auf einmal konnte ich meinem Chef erklären, wieso ich aus dem Nichts denn Homeoffice machen möchte, wieso ich einfach erschöpft bin, wenn ich zu Hause bin, nach der Arbeit und eigentlich nichts passiert ist. Und das ist dann die Form von Überreizung, die ich habe, wenn ich meinetwegen den ganzen Tag neben der Werkstatt meinen Arbeitsplatz habe und die CNC läuft oder wenn Leute reinkommen oder wenn es immer wieder neue Mitarbeiter gibt. Und das sind halt alles Reize, die reinkommen. Und dann brauche ich halt, dann muss ich mich wieder zurückziehen und brauche halt mir meinen Space für mich, um mich dann wieder zu erholen.
Also für dich ermöglicht das, wenn ich das richtig verstehe, schon auch einen bewussteren Umgang mit deinem Arbeitstag, mit deinem Schaffen, würde ich mal sagen.
Genau, also ich kann besser Grenzen für mich selbst setzen, weiß, was ich will. Ich habe aber auch Hyperfokusphasen, wo ich dann, weiß ich nicht, um 1 Uhr nachts anfange zu arbeiten und schaffe dann so viel wie die letzten 2 Wochen nicht. Das ist sehr interessant, aber.
Das ist dann ein Teil der Superkraft.
Ja, aber im Vergleich dazu hasse ich Bürokratie, weil das gibt halt kein Dopamin.
Okay.
Deshalb zweischneidiges Schwert.
Ja.
Und was die Kreativität angeht, in diesen Hyperfokusphasen kann ich halt super viel innerhalb von Kreativität schaffen, kann ich sehr viele Ideen ausarbeiten, dann bin ich extrem fokussiert und laufe halt einfach. Ne? Dem gegenüber steht, wenn ich unter sehr viel Druck arbeiten muss oder mir sehr viele Regeln gesetzt werden, dann funktioniert dieser Kreativität-Part bei mir nicht mehr so gut.
Aber ich finde das schon gut und beeindruckend, wenn man da für sich so eine Klarheit geschaffen hat und dann auch noch, ich sag mal, weitergeht und ich sag mal, andere Leute darüber informiert und mit denen ins Gespräch geht. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wahrscheinlich in so einer Branche nicht verkehrt ist, die sich sehr viel auch immer wieder selber fordert. Ja, ich meine, auch jeder Spieleprozess heißt ja auch immer wieder was Neues erschaffen und viele Menschen, so meine Wahrnehmung, nehmen ja auch viele persönliche Sachen zum Anlass für eine Spieleidee, für irgendwas, was sie mit der Welt teilen wollen.
Mein letzter Vortrag bei den German Dev Days dieses Jahr, da ging ja auch um das Thema Neurodivergenz. Also der Vortrag hieß, wenn Funktionieren nicht funktioniert, da habe ich darüber geredet, wie unterschiedlich Menschen sind und wie wichtig es ist, dass man darauf eingeht. Und natürlich, welche Herausforderungen das Ganze mit sich bringt, aber auch welche Chancen wir dadurch haben.
Wie waren da die Reaktionen?
Oh, die waren auch gut. Also da haben sich auch viele Menschen abgeholt gefühlt und mir im Nachhinein auch beispielsweise bei LinkedIn oder bei Instagram geschrieben und über persönliche Situationen geredet. Das war sehr, sehr spannend.
Cool. Also Respekt auch für das Engagement über, ich sag mal, naja, was du jetzt beschrieben hast, so über das, was dich selber beschäftigt, darüber hinaus. Und bevor wir jetzt sogar fast schon gleich wieder zum Ende kommen, das waren jetzt, würde ich sagen, viele coole Einblicke und sicher auch Hinweise. Das ist aber ein guter Aufhänger für das, was ich dich zum Abschluss gerne fragen wollte. Also wenn jetzt quasi generell mal jemand überlegt, vielleicht möchte ich in diese Games-Branche einsteigen, so generell mich mit dem Gaming vielleicht beruflich befassen. Du hast da einiges an Erfahrung. Was würdest du vielleicht zum jungen Menschen heute mit auf den Weg geben?
Also das Erste ist, fang einfach an. Denk nicht drüber nach, sondern such dir je nachdem, was du machen willst, such dir ein YouTube-Tutorial, eine Game Engine und fang einfach an, das zu machen, wo du gerade Bock drauf hast. Da lernt man am schnellsten. Ansonsten sollte man sich erstmal Gedanken machen, in welche Richtung möchte ich denn eigentlich? Also als was möchte ich arbeiten? Wenn man sehr jung ist, dann hat man vielleicht eine kleine Tendenz, möchte ich eher Programmierer werden oder möchte ich eher meinetwegen was Kreativeres im Game Design machen oder Artist? Aber da kann man sich ja ausprobieren, wie man möchte. Das ist ja total gut. Aber möchte ich denn irgendwann vielleicht eine Festanstellung haben? Möchte ich das als Freelancer machen und beispielsweise bloß 2D-Grafiken liefern? Und dann schaut man eben weiter. Also wichtig ist natürlich ein Portfolio, das heißt das, was man schon gemacht hat, einfach irgendwo veröffentlichen, sei es auf Instagram, auf Artstation oder auf anderen Kanälen und zeigen, ich interessiere mich für das Thema, ich tue da Dinge und gucken, dass man sich dem Netzwerk irgendwie anschließt, auf Plattformen, auf Messen, einfach zeigen, wofür man brennt. Die Games-Branche ist wahnsinnig offen. Das habe ich halt auch gemerkt, als ich angefangen habe. Also ich habe ja im Spieleentwicklerverein angefangen und war dann relativ zeitnah auch auf Konferenzen unterwegs. Und die Menschen da sind sehr zugänglich. Also wir sind da alle von vornherein per Du. Das ist total schön. Und nachdem man sich so ein bisschen ausgetauscht hat, was man so beruflich macht, geht es dann eher so in Richtung so, oh, was hast du für ein Haustier? Oder dann werden Gummienten getauscht. Das war so auf der letzten Branchenparty, wo ich war. Das wird dann sehr schnell sehr wild und sehr lustig. Mhm. Also wie gesagt, Vernetzen ist in unserer Branche ein sehr großer Faktor. Genau. Und ich würde immer wieder empfehlen, schau, was du gerade machen kannst. Also kannst du irgendwie an Game Jams teilnehmen? Kannst du dich irgendeinem Verein anschließen, wie dem Ecke Gamics e.V.? Vielleicht auch sich beim Games und XR Mitteldeutschland mal melden, irgendwo ein Praktikum machen. Halt gucken, wo kann ich denn schon mal einen Fuß in die Tür stellen? Wo kann ich was dazulernen? Und ja, später, wenn man so ein bisschen schon was gemacht hat, schauen, was ist denn mein eigener USP? Was ist mein Unique Selling Point, wenn ich jetzt beispielsweise Artist bin? Wieso sollte man mich denn einstellen und niemand anderen? Das ist halt auch ein Faktor, der spät irgendwie relevant wird, aber sollte man sich ein paar Gedanken drüber machen. Ansonsten, wie gesagt, einfach machen.
Wollte ich gerade sagen, also erstmal loslegen und die Leute kennenlernen und dann schauen, wohin es geht.
Man kann nichts falsch machen.
Das ist doch ein super Schlusswort. Also man kann nichts falsch machen und in dem Sinne sage ich vielen Dank, Maria, für das Gespräch. Ja. Das war sehr interessant und viel Erfolg fürs weitere Schaffen.
Dankeschön, Steffen.
Ja.
Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de. Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH.